In ein paar Tagen bist du unterwegs in Richtung Urlaub. Ich glaube, nach Italien geht's, oder?
Wenn die Leute das hier sehen, ich bin natürlich wie jeder andere, wie sich das gehört, bei einer Premiere natürlich auch immer dabei, bei einer Live-Premiere von einer neuen Episode von uns. Und zu diesem Zeitpunkt, jetzt wird es Donnerstag sein, 21:01, 21:02, da werde ich wahrscheinlich auf einem Campingstuhl sitzen am Gardasee. Und es wird mir wahrscheinlich ein bisschen schlecht sein, weil ich sehr viel Fleisch gegessen habe. Werde aber trotzdem mit voller Vorfreude schon mal mein zukünftiges Ich in der kommenden Woche Donnerstag schon mal grüßen, indem ich, glaube ich, sage, ich habe doch gewusst, dass du abhängst.
Am Gardasee, Italien. Aber falls du ein paar Urlaubstipps brauchst für Italien, hätte ich ein, zwei für dich. In Italien gibt es eine Geisterstadt namens, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Apice. Schon davon gehört?
Nee,
Vermutlich
noch
gehört.
nie, natürlich nicht.
Ja. Die wurde 1980 von ihren Bewohnern fluchtartig verlassen. Grund dafür sollen Erdbeben gewesen sein, ein besonders starkes Erdbeben. Die Leute mussten also evakuiert werden und haben sich selbst evakuiert. Mittlerweile sind viele dieser Gebäude einsturzgefährdet und ziemlich runtergekommen. Und wenn man so durch die Straßen zieht und in das ein oder andere Haus reinläuft, dann ja, läuft einem fast ein bisschen so ein kalter Schauer über den Rücken. Ich habe da viele Videos geguckt über diese Stadt, denn dort liegen überall noch die persönlichen Dinge der Menschen von damals herum. Fotos, Kleidung, Kinderspielzeug. In den Garagen und vor den Häusern stehen teilweise noch die Autos. Also schaut aus, als wären die erst kürzlich, ja, gegangen. Wenn ich alles so alt wäre, altbacken, 80er Jahre mäßig, natürlich, es war ja in den 80ern. Ja. Und dann geht man in so ein Haus rein, in so ein Gebäude rein und trifft plötzlich auf den alten Friseur und da sitzt jemand auf dem Stuhl und lässt sich da die Haare schneiden oder irgendwie den Bart rasieren mit dem Messer. Der führt da noch sein Handwerk aus, das habe ich in so einer Doku gesehen. Das hat den Hintergrund, dass er sein Geschäft am Rand der, also dass sein Geschäft am Rand der Stadt liegt und das Gebäude nicht einsturzgefährdet ist. Deswegen darf er da sich aufhalten und die Leute bedienen. Also Apice, vielleicht auch mal, wenn du auf Lost Places stehst und auf gruselige Orte stehst, vielleicht mal eine Reise wert. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist vom Gardasee, aber ja, Lost Places,
Das
geiles Ding.
heißt, in dieser Geisterstadt arbeitet und lebt ein Mann und der ist Friseur. Und da kommen Leute dann von außerhalb dahin, an den Rand der möglichen Erdbeben, um sich dort die Haare schneiden zu lassen.
Ich vermute, dass er da eben sein ja, Studio hat, sein Friseurstudio hat, dass es halt schon immer da ist und er eben dahin kommt, um zu arbeiten. Vereinzelt halten sich Leute auch in der Stadt auf. Es scheinen auch ein paar Leute in der Stadt zu wohnen, aber ansonsten ist das eine Geisterstadt. Also ein paar einzelne Seelen wirst du da finden, so wie diesen Friseur, aber der geht auch wieder irgendwo anders hin, wenn der fertig ist abends. Also der wohnt da nicht in der Stadt. Viel habe ich rausgefunden. Interessant. Ein weiterer Ort, den du dir anschauen könntest, wäre die sogenannte Insel des Wahnsinns. So nennen die Italiener nämlich die Spukinsel Povelia. Sie gilt als einer der Orte auf der Welt, an dem es am meisten spuken soll. Also da ist wirklich kräftig was los. Ich habe mir da auch ein paar Videos dazu angeguckt, ein paar Artikel gelesen. Die Insel ist, glaube ich, aktuell für Besucher nicht zugänglich und gesperrt. Das hat diverse Gründe. Vermutlich auch Einsturzgefahr und ja, weil da schon ein paar Leute auch auf der Insel ein bisschen durchgedreht sind und irgendwie nicht mehr runterkamen. Während der Zeit der Römer hat Povelia noch die Funktion gehabt, dass sie Schutz vor den Barbaren geboten hat, die das ja, Römische Reich aus dem Norden bedrohten. Das war so ab dem Jahr 421 irgend sowas. Und Napoleon hat die Insel als Waffenlager genutzt. Das kam irgendwann raus und die Insel wurde oft angegriffen und es kam zu vielen schweren Kämpfen und somit auch zu vielen Toten. Dazu kommen wir dann noch, da gab es viele Tote auf dieser Insel. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Insel zur letzten Ruhestätte für Pestopfer. Und ich glaube, insgesamt waren es 160.000 Menschen, die auf der Insel dieser Krankheit zum Opfer gefallen sind. 160.000, 160.000 Menschen, 160.000 plus Menschen, muss man sagen, es waren viel mehr. Die ganzen Pestkranken wurden aus allen Ecken drumherum liegenden Gegenden angekarrt und auf diese Insel eben verfrachtet, um dort ja eben ihre paar letzten Wochen zu verbringen. Das ist ganz krass, denn die Leute erzählen sich, dass der Boden der Insel dort zu 50% aus menschlichen Überresten besteht. Das musst du dir mal vorstellen. Und die Insel ist nicht besonders groß. Wenn du dir Bilder anguckst oder so kurze Videos anguckst von dieser Insel, wenn die da mit dem Boot vorbeifahren, also wenn du das Verhältnis siehst, von diesen Yachten und Booten, zu der Insel, dann ist sie nicht wirklich groß. Wenn du überlegst, dass da, keine Ahnung, was weiß ich, eine Viertelmillion Menschen vielleicht insgesamt darauf begraben liegt, das ist schon ordentlich, sag ich dir.
Aber vielleicht war es auch damals notwendig, dass man die Leute leider dahin sozusagen verfrachten musste. Also ich überlege jetzt auch gerade, natürlich könnte man das heute in diesem Ausmaß vielleicht nicht machen, wie als Corona ausgebrochen ist. Ich habe da jetzt gerade automatisch sofort dran gedacht, aber es geht natürlich nicht, weil viel mehr Menschen natürlich mittlerweile auf der Welt sind und dass die sich natürlich auch viel schneller fortbewegen können, als wie das damals natürlich der Fall gewesen ist. Das heißt, du könntest nicht einmal dieses Land so schnell abriegeln, weil irgendeiner würde sowieso mit so einer Krankheit oder mit einer Infektion entkommen. Ja, also das ist gar nicht möglich heutzutage. Funny enough, im Film Johnny English von 2003 gibt es von Pascal Sauvage, gibt es, gespielt von John Malkovich übrigens, gibt es einen geheimen Plan, in dem er sagt, wenn er zum König gekrönt wird von England, dann möchte er komplett England umbauen in ein riesengroßes Gefängnis und würde daraus dann die Geldidee schlechthin machen, dass alle Länder der Welt, die Kriminelle haben, dass die dann abgeschoben werden nach England und ganz England ist halt nur noch ein Gefängnis. Und was hältst du eigentlich davon?
Dass ganz England ein Gefängnis werden sollte oder könnte?
Ja, so zum Beispiel so eine Rieseninsel, so wie die das damals mit den Pestleuten leider gemacht haben, weil die loswerden mussten, um diese Pest zu beseitigen. Und heute haben wir ja das große Thema Kriminalität. Das ist ja auch so. Und ich fand diese Grundidee, fand ich halt immer so ein bisschen komisch. Aber umso älter man wird, umso sinnhafter erscheint manchmal sowas.
Ja, ich sag mal so, so eine Gefängnis. Es gibt eine Insel. Mir fällt der Name nicht ein. Vielleicht kann ich den mir fix irgendwo her googeln. Aber ich, auf die Schnelle, ich weiß jetzt nicht, wo ich da ansetzen soll. Ich habe da eine Doku gesehen über eine Gefängnisinsel. Das ist wirklich ein sehr großes Gebiet. Und die Gefangenen leben dort frei. Also sie sind eben auf der Insel gefangen sozusagen, aber die können sich dort frei bewegen. Die haben dort Geschäfte. Die können im Prinzip dort tun, was sie wollen. Sind da nicht irgendwie irgendwo angekettet oder irgendwo eingesperrt in Zellen, sondern leben eben auf dieser Gefängnisinsel. Das hat eben den Vorteil, dass die ja da relativ frei sich bewegen können, also vermutlich nicht so viel Aggression entsteht, als wärst du jetzt am Tag 23 Stunden in der Zelle eingepfercht und kannst eine Stunde raus auf dem Hof. Dann kommst du bestimmt öfter mal zu einer Schlägerei oder zu einer Messerstecherei, als wenn du dich den ganzen Tag frei bewegen kannst. Du musst natürlich untereinander auskommen und wenn da hunderte von Kriminellen leben, wird es natürlich auch das ein oder andere Mal irgendwo am Brodeln sein. Aber an und für sich ist es doch eigentlich eine gute Idee, finde ich. Weiß nicht.
Ich glaube, das könnte man einfach machen. Also Monarchie bröckelt in England jetzt sowieso aktuell. Und ich glaube, dass man den Vorschlag da machen kann. Zurück zu den Geisterstädten. Geisterstädte sind ja extrem interessant und relevant, weil Geisterstädte ja manchmal daraus resultieren, wie du das auch gerade beschrieben hast, ne, durch ein Naturereignis, da passiert etwas, das ist dann vielleicht unbewohnbar oder zu gefährlich, dass man dort bleiben könnte. Und aufgrund von Instabilität zum Beispiel auch, ne, wie beispielsweise Erdbeben oder schau dir an, Italien ist doch meiner Meinung nach oder meines Wissens nach doch auch bekannt dafür, dass da früher ganz, ganz viele Vulkane auch existiert haben und dass da natürlich auch viele Gebiete des Öfteren auch mal ausgelöscht worden sind. Und dass das natürlich ein Zustand war, der auf der Welt schon existiert, seitdem die Welt ja da ist. Ja, also es entwickelt sich ja alles weiter. Irgendwann explodieren die Vulkane und es gab immer Gebiete, die irgendwann unbewohnbar werden und dass die Leute dann geflohen sind. Ganz interessant sind diese Vulkanopfer, die dann auch noch ausgegraben werden, die sozusagen mumifiziert sind in dem Stadium, wie die sich befunden haben, wie die so gelegen haben, als die Lava oder das Feuer sozusagen kam. Und da sind dann auch ganz interessante Sachen bei, wo Leute dann einfach dann nur dann gelegen haben und dann die Vermutung aufgestellt wird, dass die geschlafen haben, während das dann passiert ist. Das ist schon interessant, weil das wird ja zeitgleich auch heißen, wie krass das ja ist, was Lava oder je nachdem, wie sich das dann damals alles ausgebreitet hat, wozu das imstande ist, dass du vor allem auch als Geist sofort dann auch weg bist, tot bist, dass du dich gar nicht mehr so bewegst, weil die alle sehr natürlich dann auch da gelegen haben. Ja, das ist schon krass, dass der Geist dann auch sofort abschaltet. Das ist ja die eine Seite, warum Geisterstädte möglicherweise existieren oder warum die nicht mehr bewohnbar sind. Was auch noch ganz interessant ist, und das kommt alle paar Jahre mal vor, dass N24 oder so mal eine Doku auch auf YouTube raushaut, sind die Geisterstädte, die nicht mehr bewohnbar sind, aufgrund von menschlichen Einflüssen. So ganz, ganz konkretes Beispiel, Tschernobyl beispielsweise und alle Regionen drumherum. Wie viele Dokumentationen ich da beispielsweise auch schon drüber gesehen habe, wo dann gezeigt wird, dass da eben dann genau diese Art von Menschen dann da unterwegs sind, die versuchen dann noch aus dieser Region, die kontaminiert ist, nach wie vor, da noch Metalle beispielsweise zu finden oder irgendetwas zu finden, was noch verwertbar ist und sozusagen diese Geisterstadt, die hochgefährlich ist für jeden, der sie betritt oder dieses Gebiet schon betritt, dass man da versucht, dann noch Kapital rauszuschlagen. Und das ist sehr, sehr interessant. Ne? Und da gibt es aber auch, und das ist noch sehr viel interessanter, Menschen, die gesagt haben, ja, ist doch egal, was da jetzt passiert ist, ich lebe da jetzt weiter. Und da gibt es auch Berichte davon, wie dann ältere Frauen und Männer dann auch gezeigt worden sind, die dann in den Dörfern drumherum dann leben, wo auch nachmessbar ist oder nachweisbar ist, dass die Kontaminierung dort auch sehr hoch ist, dass die da trotzdem dann gelebt haben, dass sie dann auch sagen, ja, dann ist da mal jemand gestorben oder mal früher und so, aber denen war das egal.
Interessant, dass du Tschernobyl erwähnst. Ich finde Tschernobyl ganz spannend. Am Reaktor oder innerhalb dieses Reaktors wächst ja so ein interessanter Pilz. Das finde ich ganz cool. Haben wir auch schon mal drüber berichtet bei Sagenhaft und Sonderbar. Der Pilz ernährt sich sozusagen von dieser radioaktiven Strahlung und wächst und blüht dadurch auf. Das ist ganz interessant. Mittlerweile haben die auch diesen Pilz irgendwie teilweise abgeerntet oder Teile davon abgeerntet und der ist, glaube ich, sogar auf der Raumstation ISS unterwegs oder unterwegs gewesen. Und man möchte erforschen, ob man die Eigenschaften dieses Pilzes irgendwie für die Raumfahrt nutzen kann, um die Besatzung dieser Raumschiffe eben vor der radioaktiven Strahlung des Weltalls zu schützen. Ganz interessant. Aber ja, weit drumherum um diesen Reaktor gibt es ja viele Dörfer. Ich gucke immer so einen YouTuber, der heißt Bald and Bankrupt. Das ist ein kleiner Geheimtipp von mir, wer ihn noch nicht kennt. Einfach mal gucken nach Bald and Bankrupt, der viel in Russland und Ukraine, in der Ukraine unterwegs war. Das ist ein Blogger, der da sich mit der einfachen Bevölkerung sozusagen getroffen hat. Der ist da einfach in verschiedene Städte und Dörfer rein, auch in ganz winzige Dörfer. Zu den Babuschkas ist er hin und hat mit denen ein bisschen Schnaps getrunken und gegessen und hat mit den Leuten geredet. Wirklich sehr geiler Kanal. Der war auch bei Tschernobyl, in der Nähe von Tschernobyl, hat mit den Leuten gesprochen, warum die da nicht weggegangen sind und warum die hier bleiben. Und die erzählen da, ja, wir dürfen eigentlich die Pilze von dieser Seite nicht pflücken, aber wir tun es trotzdem. Und das sind alte Leute, die leben da schon, seit sie Kinder sind und essen da die Pilze und was weiß ich nicht alles. Das zeigt ja entweder, dass die Strahlung vielleicht nicht so schlimm ist, wie man denkt, oder dass die Leute einfach so dermaßen resistent schon sind gegen diese Strahlung, dass es schon fast unglaublich ist. Also die leben da, seit das passiert ist, weiterhin und gehen auch da nicht weg.
Spannend, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese Thematik um wie gefährlich ist die Strahlung, ich glaube, da machen wir jetzt kein Geschwurbelfass auf. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr massiv ist, weil du da auch natürlich aus der Historie, immer wenn atomare Sachen eingesetzt worden sind, hast du ja auch immer die Generationen, die danach geboren sind, hast du ja immer merklich gesehen, dass die vielleicht eine Deformation haben, dass sie sich vielleicht geistig nicht weiterentwickelt haben. Also das kann man schon sehr, sehr gut erkennen, ne? Aufgrund dessen, nicht vielleicht bei dem Menschen, der dann da lebt, der dann alt wird, der trotzdem 80, 90 Jahre alt wird, bei dem vielleicht nicht. Vielleicht bekommt er trotzdem Krebs im Laufe seines Lebens. Aber wenn er wahrscheinlich noch ein Kind gezeugt hätte zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert ist, und dieses Kind wächst dann damit auf, dann ist das prädestiniert, dass allerspätestens die nachfolgende Generation nach diesen aufwachsenden Kindes definitiv einen tragenden Schaden davon mitnehmen würde.
Definitiv. Ein bisschen falsch ausgedrückt, vielleicht auch ein bisschen unglücklich ausgedrückt, dass halt für die Leute nicht so schlimm ist, meinte ich natürlich, ne? Für die Leute, die da leben, dass die sich auf irgendeine Art und Weise vielleicht angepasst haben im Laufe der Jahrzehnte oder der Körper sich irgendwie darauf angepasst hat, weil in der immer mit den Leuten gesprochen hat, die haben auch immer erzählt, dass die da alles, die Kräuter, alles essen aus der Gegend. Na, drüben wachsen halt schöne große Pilze, sagt die eine Babuschka und sagt, ihr geht da mal rüber und holt sich die und dann essen die auch. Also, vielleicht ist der Körper auch resistent geworden mit den Jahrzehnten. Wer weiß. Wo war ich eigentlich vorhin stehen geblieben? Ach ja, bei dieser Insel. Da geht's noch weiter. Es gibt noch mehr Geschichte über diese Insel Povelia. 1922 wurde auf der Insel eine psychiatrische Klinik eröffnet. Und da gab es einen Arzt, der soll an seinen Patienten dort grausame Experimente durchgeführt haben. Es gibt da so einen ganz hohen Glockenturm, in den hat der Arzt den einen oder anderen seiner Patienten gebracht und hat an ihm herumexperimentiert. Und die Leute haben dann immer fürchterliche Schreie aus diesen Türmen gehört. Was genau, konnte ich jetzt nicht recherchieren, was der da gemacht hat, aber es war offensichtlich nichts Schönes. Und irgendwann ist der gute Doktor, der Dottore, dann selbst zum Opfer der Insel geworden und vom Glockenturm gestürzt in seinen Tod. Über das Wie und Warum gibt es viele verschiedene Versionen. Oder ein paar verschiedene Versionen, viele sind es nicht. Vielleicht war es Selbstmord, aufgrund seines schlechten Gewissens, wer weiß. Andere sagen, dass die Seelen der Toten ihn so lange in den Wahnsinn getrieben hätten, bis er aus Verzweiflung gesprungen ist, wer weiß. Und dann gibt es noch eine Version, die besagt, dass angeblich irgendwelche Schattenwesen oder Entitäten wurden angeblich gesehen und die hätten ihn vom Turm gestoßen. Also eine richtige Spukinsel. Ziemlich cool. Ich würde mich gerne mal auf dieser Insel aufhalten. Ich habe ja vor sowas nicht wirklich Angst. Also das macht mir keine Angst, diese ganzen Geschichten. Ich finde das eher interessant und spannend. Aber ja, die Leute erzählen es. Irgendwas wird dran sein. Was genau dran ist, weiß der Teufel. Vielleicht bläst auch nur der Wind durch diesen Glockenturm oder durch irgendwelche leerstehenden Gebäude und das macht irgendwelche Geräusche. Denn die Menschen, die um die Insel herum leben und die Leute, die in ihren Booten an der Insel vorbeifahren, berichten von grausamen Schreien, die von der Insel kommen, von Wehklagen und was weiß ich nicht alles, ne? Und Menschen, die Insel besucht haben, berichten davon, dass sie gekratzt und gestoßen wurden. Da waren auch viele Lost Placer dort und paranormale Ermittler, wie man so schön sagt, oder Ghost Hunter, sagt man ja. Die berichten davon, dass sie gekratzt, wie gesagt, gekratzt und gestoßen und geschubst wurden. An der Wand sollen merkwürdige Schatten gesichtet worden sein, die ihnen folgten und ihnen nachgemacht haben, irgendwie die Bewegungen nachgemacht haben. Also es waren nicht die eigenen Schatten offensichtlich. Und von Schattenwesen ist die Rede. Spannend ist es, wie gesagt, ich würde da gern mal hingehen. Also ich finde das sehr interessant. Es gab da mal eine Baufirma, die wollte da irgendein Gebäude renovieren. Was genau die da machen wollten, weiß ich nicht, stand nicht dabei bei dem Artikel. Und die sind durch diesen Spuk regelrecht vertrieben worden. Also die paar Bauarbeiter haben gesagt, nee, hier bleibe ich nicht. Hier geht was Komisches vor. Ich werde hier geschubst, gestoßen und was weiß ich nicht alles. Und hier gibt's komische Geräusche. Wir verpissen uns hier und wir kommen auch nicht wieder. Die sind auch nie wiedergekommen.
Das ist dann interessant, wenn andere Vlogger, also nicht so paranormale Leute, auf so eine Insel gehen und dann berichten, hier ist was passiert. Ja, also ich habe vor kurzer Zeit auch auf YouTube, selbstverständlich, es gibt keine andere Quelle für den alten weißen Mann, auf YouTube nochmal sowas gesehen, so wie diese paranormalen Jäger, also die Geisterjäger. Mhm. Ja, da gab es auch einen Beitrag, der auch relativ professionell auch war, die dann noch stolz dann ihre Technik gezeigt haben und dann auch Fallbeispiele durchgegangen sind. Dann sind die in so ein Haus gegangen und dann da angeblich ist damals was passiert und dann haben die dann versucht, da was zu ermitteln mit ihren ganzen Geräten. Das ist immer toll, das ist auch immer schön zu sehen und ich glaube, dass da eine gewisse Möglichkeit auch besteht, dass da auch was dran ist. Ist allerdings weniger glaubhaft, als wie wenn jemand, der zum Beispiel nicht an sowas glaubt, zwangsmäßig, oder der sich nicht damit beschäftigt, ne, dessen Thema des Vlogs eher das Thema ist so, hier, ich will jetzt den Lost Place erkunden, mir geht's weniger darum, da hinzugehen, um diese Spukereignisse aufzunehmen, aber wenn diese Leute dann da hingehen und dann sich da befinden und dann Videos aufnehmen oder das dann selber erleben, dass irgendwas komisch an dieser ganzen Sache ist, die nichts mit dieser Thematik zu tun haben, dann wird's sehr interessant. Und das ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, auch viele Deutsche grundsätzlich begleitet. Also ich sag mal, zumindest auch so meine Generation, 92 geboren, als ich Fernsehen geguckt habe oder angefangen habe, bewusst Fernsehen zu gucken, was gab's da? Super RTL. Und dann gab's dann auch solche Sendungen wie Geschichten aus der Gruft. Ja.
Oh Mann, ja.
Das ist so ein Ding, da erinnert man sich nur an das Intro und dann habe ich das mal gesehen, was da eigentlich gezeigt worden ist. Das sind ganz, ganz schlimme Sachen, die würde man heute gar nicht mehr zeigen im Fernsehen, jungen Kindern. Und ich glaube deswegen und auch in Verbindung dessen, weil immer X-Faktor lief, also egal wann, immer war irgendwo mal X-Faktor oder man hat zumindest mal am Wochenende dann den X-Faktor-Marathon gemacht, weil man ja nichts verpassen wollte, dann hat man die gleiche Folge das 15. Mal gesehen, aber man kann mitreden, weil man am Montag dann sagen kann, ja, habt ihr die X-Faktor-Folgen am Wochenende gesehen? Ja, das war, also ich glaube, Spiritualität in Verbindung mit Geistern oder übernatürlichen Sachen, so mit Schatten und sowas, das hat eine sehr, sehr tiefe Verwurzelung in Deutschland, wenn nicht nur medial, sondern ich glaube auch allgemein, weil ich kenne viele Menschen, die eher an solche Sachen glauben, an spirituelle Sachen, als an außerirdische Sachen, nicht menschliche Sachen. Ja,
menschliche. Ja, ich finde das Paranormale, nennen wir es einfach mal so, auch ganz spannend. Ich glaube, dass es da irgendwas gibt. Ich glaube auch, dass an Orten wie diesen, und das ist auch das, woran viele Menschen glauben, an Orten wie diesen, an denen viele Menschen vielleicht auf schreckliche Art und Weise ums Leben gekommen sind, nicht irgendwie natürlichen Tod gestorben sind, sondern wirklich irgendwie unter Leid und Elend gestorben sind oder vielleicht gewaltsam ums Leben gekommen sind durch Mord. Ich glaube, dass da was zurückbleiben kann. Irgendeine Art Energie, wer weiß, die dann vielleicht absichtlich oder unabsichtlich die Lebenden erschreckt. 2016 auf dieser Insel übrigens hat man 5 amerikanische Touristen, das waren ganz junge Leute, ich weiß gar nicht, sind glaube ich mit einem gemieteten Boot darüber geschippert und die musste man von dieser Insel retten. Durch Zufall fuhr da eine Yacht vorbei und hat die Schreie dieser Touristen gehört, die haben wie wahnsinnig geschrien auf dieser Insel, die sind also wirklich wahnsinnige Schreie haben die da losgelassen. Warum genau die so schrien, das weiß man nicht, aber dazu gibt es natürlich auch Urban Legends, wie man so schön sagt, die mit Geistern und Spuk zu tun haben, die dann auch davon erzählen, dass sie angeblich Wesen gesehen haben, Schattenwesen gesehen haben, Geister auf sie losgegangen sind, die Geister auch gesehen haben und berührt wurden von den Geistern und gestoßen und geschlagen und was weiß ich nicht alles. Aber das sind, wie gesagt, Urban Legends. Das ist jetzt keine Info aus erster Hand oder von den Leuten selbst. Das ist einfach es sind Sachen, die man sich erzählt. Aber, wie gesagt, zurück zu meinem Punkt. Ich glaube, dass das möglich ist, dass du einfach... Wir wohnen hier in einem sehr alten Haus und ich habe es im anderen Podcast schon ein paar Mal erzählt. Ich habe auch hier schon einige Dinge erlebt, die komisch sind. Ich bin halt der Typ, ich mache mir darüber nicht lange Gedanken. Ich kriege hier was Merkwürdiges mit und ich zerbreche mir darüber nicht den Kopf. Es passiert, ich nehme es zur Kenntnis und gut ist es. Weil ich werde eh nicht wissen, was es ist, ob es jetzt eine natürliche Ursache hat oder vielleicht eine übernatürliche Ursache hat. Das weiß ich nicht, das werde ich nicht rausfinden, vermutlich. Wenn ich dann alles ausgeschlossen habe, was ich ausschließen kann und da nichts übrig bleibt, wer weiß schon, was das war. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man sich auf solche Dinge nicht so konzentriert, ne, wenn man nicht so viel Beachtung schenkt, das ist vielleicht ganz clever. Ich habe zum Beispiel ich bin hier aufgestanden vom PC, bin in die Küche gegangen, wollte mir noch ein Glas Wasser holen, das war schon ziemlich spät nachts, das war glaube ich nach 1 nachts, stehe hier auf, gehe in die Küche. Und du warst ja bei mir, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie das bei uns beschaffen ist. Du machst die Küchentür auf und dann so 3 Meter circa entfernt, 2,50 Meter, 3 Meter ist die Spüle mit dieser Edelstahl, mit diesem Becken, wo noch das Geschirr drauf liegt. Und da lag ein kleines Messer drauf, so ein Schnitzerchen, sagen wir hier, so ein scharfes Messer, so ein kleines scharfes Messer. Und auf jeden Fall dieses Messer, als ich die Tür geöffnet hatte und stand dann in der Küche, und habe gerade das Licht angeschalten, dann hat dieses Messer angefangen, sich zu bewegen, ganz langsam. So wie so eine Kompassnadel hat sich das gedreht. Und ich habe gedacht, was war das jetzt, ne? Das war strange. Dann habe ich jetzt geguckt, ob vielleicht eine Maus irgendwo rumrennt auf der Spüle oder ob ein Fenster offen ist. Oder ich meine, von dem Schwung von der Tür konnte das nicht kommen. Die Tür ist da viel zu weit weg dafür, dass der Windstoß da dieses Messer bewegt. Aber ich weiß nicht, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Das war komisch. Und dann ein anderes Mal bin ich bei uns die Treppen hoch ins Bad. Hab zugeschlossen, weil wir haben Kinder und dann schließt man immer zu, das so automatisch, auch wenn es schon sehr spät war, die haben schon gepennt. Zugeschlossen, wasche mir die Hände und als ich mir die Hände wasche, geht der Türgriff nach unten und geht langsam wieder hoch. Und ich mache das Wasser aus und drehe den Schlüssel und gucke zur Tür raus, keiner draußen. Ich denke, was war das? Gehe in jedes Zimmer von den Kids und gucke ins Schlafzimmer, wo die Frau liegt, die haben alle gepennt. Im tiefsten Tiefschlaf waren die alle. Und ich sage, okay, das war komisch. Dann habe ich gedacht, vielleicht war es die Katze, hochgehüpft. Aber dann wäre der Türgriff nicht wieder so langsam hoch. Der ging ja langsam hoch wieder. Und die Katze, wenn dran springt, dann schnappt er hoch mit dieser Feder wieder, ne? Also ganz komisch, aber ich habe irgendwann, wie gesagt, mir da keine Gedanken weiter drüber gemacht. Hab da keinen Bock, irgendwie mir den Kopf zu zerbrechen über solche Dinge. Hey, ich wohne jetzt schon so lange hier und meine Frau noch länger in diesem Haus. Das Haus ist von 1860, 70, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir wohnen schon so lange hier. Wenn es hier wirklich was gibt, das hier herumspukt, und hier werden mit Sicherheit irgendwelche Leute gestorben sein, wenn du bedenkst, wie alt das Haus ist. Hier sind bestimmt Menschen gestorben und nicht nur einer. Oder in der um das Haus herum muss man ja auch immer bedenken. Nicht nur im Haus, sondern wer weiß, was irgendwie 10, 20 Meter weiter früher stand oder was da war. Es sind ja drumherum auch, egal wo du wohnst, es sind immer irgendwo Leute gestorben, ne? Und warum sich den Kopf zerbrechen, sag ich immer, ne?
Ich habe sowas Ähnliches auch.
Erzähl.
Ist jetzt gar nicht so lange her erlebt. Ich dachte mir, ich hätte mich da verguckt, aber wo du das mit dem Messer gerade erwähnst, ich rauche ja Zigaretten, ne? Und dementsprechend habe ich auch immer Feuerzeuge hier liegen auf
Ui,
dem
ui,
Schreibtisch auch. Und hier genau dieses grüne Feuerzeug. Genau, grün ist jetzt
sehr
natürlich
grün.
für Greenscreen natürlich das Optimale. Das sollte man nicht nehmen. Aber genau dieses Feuerzeug, was ihr jetzt nicht sehen könnt, es ist eigentlich grün, auch wenn es jetzt durchsichtig aussieht. Es ist grün. Das habe ich hier liegen gehabt. Und ich sitze ja halt den ganzen Tag hier, auch allein durch die Arbeit schon. Und ich habe das Fenster natürlich auch direkt hier vor mir. Aber es gibt keinen Windstoß, der irgendwas so weit halt schieben kann, wie du das auch sagst, mit so einer Tür oder so einem Messer. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Und ich habe irgendetwas, was heißt irgendetwas, ich habe hier nebenbei was gemacht an der Tastatur, habe es geschrieben und das Feuerzeug liegt von der, oder lag von der Tastatur in dem Fall ja ungefähr jetzt so 30, 40 Zentimeter weg. Also auf jeden Fall außerhalb meines Griffbereiches und da war aber auch nichts drumherum, was es hätte irgendwie anstoßen können oder so. Und dieses Feuerzeug, ohne Spaß, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil ich versuche das gerade so ein bisschen zu verdrängen. Das hat sich, ohne Spaß, das hat sich ein bisschen bewegt. Also so ein bisschen gedreht. Jetzt nicht so Ghostbusters-mäßig, dass es so anfängt so zu vibrieren und so, sondern das hat sich wirklich so ein Stück weit, aber so komplett smooth. Ne, wenn man das nämlich so selber machen würde, dann siehst du ja schon, weil jedes Feuerzeug oder viele Feuerzeuge haben ja vorne dieses Silber hier oben drauf. Da
Ja.
siehst du ja die Reflexion des Lichtes, ja. Und wenn du das selber versuchst, bekommst du das nie so smooth hin, dass das Licht auf jeden Fall so smooth auch mitgeht. Ne, da, weil die Bewegung zu grobmotorisch dafür ist, selbst wenn man sich ja Mühe geben möchte. Ne? Und das, was ich da aber gesehen habe, war absolut smooth, weil ich das in dieser Spiegelung dieses Silbers oben am Feuerzeug eindeutig gesehen habe, weil sowas, das fällt halt auf, sowas passiert halt nicht. Ja, und halt generell, weil das Feuerzeug ja auch nicht klein ist, aber es war halt auch nicht viel. Es war nicht mal einen Zentimeter, vielleicht einen halben oder so. Ja, aber.
Vielleicht auch eine optische Täuschung. Kann natürlich auch sein, ne? Dass es dir nur so vorkam, als hätte es sich gedreht. Kann natürlich auch sein. Ich meine, für dich sah es realistisch aus. Ich sehe schon deine Reaktion gerade, dass du gerade sagen möchtest, nein, das war keine optische Täuschung, aber vielleicht war es ja doch eine. Man weiß es halt immer nicht, ne? Und weil
Nee,
du
ich
gerade
will ja auch.
das Licht ansprichst, vielleicht war es ja eben durch dieses Licht. Vielleicht hat es ja deswegen getäuscht. Aber.
Das kann sein, weil ich glaube, Herr Dr. Walter von Lukadu würde sagen, ja, guck dir mal an, die Wolken. Vielleicht war da kurz ein Sonnenschein, der dann da durchgekommen ist, der das dann reflektiert hat, was den Anschein dann erweckt hat, dass sich das bewegt hätte. Ja.
Spannender Mann, Dr. von Lukadu, mit dem konntest du ja sprechen, ich auch schon ein paar Mal. Sehr interessant, der erforscht solche Spukphänomene, Leute. Wenn ihr das noch nicht auf dem Schirm habt, guckt euch mal das Gespräch mit Dr. Walter von Lukadu an bei, ach ja, es war ja beim anderen Kanal, Sagenhaft und Sonderbar. Vielleicht können wir es ja auch mal verlinken. Dean hat ein sehr cooles Gespräch mit ihm geführt. Ja, was das angeht, es gibt so viele Menschen, die Dinge erleben. Und so viele Menschen in meinem Umfeld habe ich mittlerweile gehört. Von denen hätte ich es nicht gedacht. Ein guter Freund von mir, mit dem ich auch zusammenarbeite, bei dem war ich vor ein paar Wochen, haben wir noch irgendwie ein Bierchen gezwitschert nach der Arbeit und der erzählt mir, wir haben es über meinen Podcast gehabt, Sagenhaft und Sonderbar, über irgendwas Paranormales hatten wir es da, ich habe da irgendwas erzählt, von irgendwas berichtet und er sagt, ja, mir ist auch was passiert. Da war ich noch ein Kind, ich weiß es noch. Und ich sag, du? Dich kenne ich jetzt 25 Jahre plus, denke ich mir. Und das erzählst du mir jetzt? So, und dann sage ich, hau mal raus, was hast du denn erlebt? Und er sagt, ja, damals in seinem Zimmer hat er gepennt und konnte dann irgendwie, ist aufgewacht, konnte nicht mehr einschlafen und sieht irgendwo Richtung Tür, sieht er wie so eine Wolke, sagt er. Und es könnte jetzt jeder erzählen, natürlich, klar, ne? Aber ich kenne den Typen 25 Jahre plus, hätte ich nie gedacht von ihm, dass der so eine Geschichte raushaut, ne? Also das hätte ich von vielen, würde ich denken, die ich kenne, aber von ihm jetzt überhaupt nicht. Und er sagt, er hat so eine grünliche Wolke gesehen. Also er hat es wie eine Wolke beschrieben, hat jetzt kein anderes Wort dafür gefunden, das besser passt. Und die hat aber nennen wir es mal humanoide Form. Also so leicht angedeutete Arme, leicht angedeutete Beine und einen Kopf. Also du hast keine Augen gesehen, keine Ohren, keine Haare. Es war wirklich nur so die Umrisse wie von einem Menschen, sage ich jetzt mal, ne? Ja, und die stand dann einfach da, diese Wolke. War so grünlich, hat die grünlich geschimmert, sagt er. Und die war ganz deutlich zu sehen. Also es war jetzt nicht irgendwie, er war auch hellwach, sagt er damals. Er war zwar ein Kind oder ein junger Bursch, sag ich mal. Jetzt keine 3 oder 4 mehr, schon älter, aber Er hat das deutlich gesehen. Also er war hellwach und hat das deutlich beobachten können. Hat sich nicht aus dem Bett getraut. Er wollte gerne zu seinen Eltern laufen, wollte die holen, aber hat sich nicht getraut, weil das Ding genau dazwischen stand, zwischen Tür und ihm. Das stand einfach nur da, diese grünliche Wolke. Und hat dann auch so Decke über den Kopf gezogen, ab und zu mal rausgelunzt, bis es eben weg war. Nach ein paar Stunden war es eben nicht mehr da und dann hat er sich aus dem Zimmer getraut.
Du gräbst gerade was aus.
Oh.
Also du hast gerade einen Denkanstoß gegeben für etwas, woran ich mich jetzt wieder erinnere, was ich
Geil.
Ganz, ganz lange, ja, wo ich eigentlich das jetzt mal als Kind drüber nachgedacht habe, mit diesen, ne, man sieht was als Kind. Früher, als ich kann auf jeden Fall sagen, ich war mindestens 7 oder 8 Jahre alt, weil ich mich genau an die Wohnung erinnere, in der wir damals gelebt haben. Und das war ungefähr auch zu der Zeit, wo ich eingeschult worden bin. Das war aber nicht erste Klasse, war ich schon in der zweiten oder dritten. Also 7, 8 Jahre alt, so in dem Dreh. Und damals war mein Kinderzimmer direkt an der Küche angeschlossen. Das war sozusagen so ein erweitertes Zimmer. Das hatte aber keine richtige Tür, sondern so eine Schiebetür, die du so zur Seite wegschieben konntest, was sozusagen dann der Eingang war in das Kinderzimmer, in dem ich dann da gewohnt habe. Und ich erinnere mich noch jetzt daran, gerade, weil das ist etwas, was unfassbar lange her ist, dieser Moment, als ich gelegen habe, es war abends auf jeden Fall, ich habe versucht zu schlafen und ich bin immer jemand, der mit dem Rücken zur Wand schläft. Na, also wenn nach Möglichkeit, wenn das irgendwo ist, mein Rücken muss immer Richtung Wand liegen, ich muss immer so die Situation oder den Raum beobachten können. So.
Ganz natürlicher Vorgang, ist bei mir auch so und ich muss immer alles im Blick haben, ja.
Und ich weiß noch, dass das auf jeden Fall alles komplett dunkel war, also es war wirklich Schlafenszeit, es war abends gewesen und diese Schiebetür, weil die geht ja nicht geräuschlos auf, wir reden hier von Anfang der 2000er Jahre, ne? Also da war alles noch sehr, sehr rustikal und da gab's Ikea noch nicht so in diesem großen Stil wie heutzutage, ja. Ne? Da hat man das genommen, was der Vermieter 40 Jahre vorher eingebaut hat. Und diese Schiebetür hat auf jeden Fall ein Geräusch gemacht, eher von so einem so nicht so was Quietschendes, sondern eher was so Drückendes, weißt du, so Bassmäßiges und so ein Ton. So, und damit das aufgeht. Und ich weiß auf jeden Fall noch, weil du das gerade mit der Wolke erwähnst, dass eines Abends dann auch diese Tür aufgegangen ist, so spaltmäßig aufgegangen ist, das Küchenlicht. Es gab ein Küchenlicht, nicht das Hauptlicht, sondern ein kleineres Küchenlicht, das war an. Das heißt, es hat so reingeschienen in mein Zimmer. Und diese Schiebetür hat sich geöffnet und ich habe gesehen, wie sich wirklich ein Schatten gelegt hat, wie man das ja wirklich kennt. Ne? Du stehst vor einem Licht und du wirfst einen unfassbar langen Schatten ja automatisch, dass ich durch mein komplettes Zimmer dann, durch dieses Gegenlicht von der Küche dann einen Schatten gesehen habe, habe aber keinen Körper gesehen, der den Schatten hätte erzeugen können. So, das kam mir schon komisch vor und da war mir schon unbehaglich und das ist dann so schlafparalysenmäßig so, da steht man in dem Moment nicht auf. Also als Kind kann ich mir vorstellen, wenn ein Einbrecher in dein Zimmer kommt, du bewegst dich nicht, du willst ja wahrscheinlich überleben, also, ne, du bist ja so, also tust so, als ob du schläfst. So, und das war auch so mein Denken natürlich als Kind, nicht bewegt und dann höre ich aber auf einmal diese, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre, die Böden damals auch, du kannst halt diese Schritte hören. Und du merkst halt, dass sich auf jeden Fall was bewegt oder wie wenn jemand mit einer Hand über die Decke streift und du spürst das nicht, aber du hörst das ja. Du hörst das ja, dass da jemand so drüber streift und das, boah, das ist richtig schlimm.
Ich würde mir die Hose scheißen.
Richtig schlimm.
Ich würde mir in die Hose machen.
Und ich hab das nie erzählt. Ich hab das nicht einmal meiner Mutter erzählt.
Echt?
Und das ging minutenlang so und ich weiß, dass ich auf jeden Fall über eine Stunde lang, dann habe ich mich gedreht, weil ich konnte das dann nicht ertragen, weil du hast ja dann Angst als Kind. Ich habe mich dann gedreht, dass mein Kopf dann zur Wand war und ich habe die ganze Zeit die Augen offen gehabt und habe halt aber nichts gesehen, nur dieses indirekte Licht dann von dieser Küche und diese Geräusche gehört und ich habe dann gedacht so, ja, vielleicht beobachtet der mich und alle paar Sekunden kam dann irgendwie mal so ein Geräusch, kein Knackgeräusch unbedingt, aber irgendwas Kleines, was du immer hörst, dass auf jeden Fall eine Art von Bewegung da ist. Wir hatten aber kein Haustier oder so. Also da wäre nichts gewesen. Und das Logischste wäre ja, meine Mutter hätte sich da in den Türrahmen gestellt, hätte da kurz vielleicht für 10 Sekunden geguckt, ob ich wirklich penne, ne, nicht ob ich den Schlaf fake, und dann wäre die abgedriftet. Aber das hätte man ja auch eindeutig gehört, dass dann jemand bewusst den Raum verlässt oder so. Das hört man ja. Aber das war so richtig minimalistisch, so richtig unangenehm, und das war dann wirklich schlafparalysenmäßig so, dann bewegst du dich dann nicht mehr. Und ich hatte die ganze Nacht Angst gehabt. Irgendwann schläfst du natürlich ein vor Aufregung, irgendwann dann verkraftet der Körper das nicht mehr. Aber ich weiß noch, wie ich da gelegen habe, mindestens eine Stunde, anderthalb Stunden oder so als Kind, die Augen offen, wirklich so starr offen, nicht mehr so dieses Blinzeln so, weil das ist einfach so eine Anspannung und so eine Aufregung. Und da wünscht man sich dann, oder ich habe mir wahrscheinlich in dem Moment damals gewünscht, zumindest würde ich mir das heute wünschen, dass dann trotzdem Mensch dann dahinter ist und sagt so, ah, überrascht. So, also, guck mal hier, du schläfst gar nicht, so, weißt du, dass ich das auflösen würde in etwas Natürlichem.
Ja, ja.
Aber wenn sowas passiert, was nicht erklärbar ist, und wie gesagt, das kommt jetzt gerade so hoch, weil ich habe da nie wieder drüber nachgedacht in meinem Leben, ne? Das ist schon unangenehm. Wenn du weißt, dass was, das ist ja wie so in so einem Horrorfilm, ne? Da kommt der Mörder sozusagen in den Raum rein, du versteckst dich, du siehst ihn und du hoffst einfach, bitte, der soll mich jetzt nicht finden.
Und
der soll irgendwann rausgehen.
Unter der Couch raus.
Ja.
Ja, es ist, ich habe auch was Ähnliches erlebt, das habe ich schon viele Male erzählt, es war gar nicht so dramatisch, aber als Kind vermutlich ging es wieder ähnlich wie dir, und weil du es gesagt hast, dass da dann Knacken gehört hast und immer so das Gefühl hattest, da ist dann doch noch jemand und so, das ist natürlich, weil sich die Sinne dann auch schärfen in so einer Situation, das Gehör und alles schärft sich und du achtest auf jedes winzigste Geräusch, das kann natürlich auch dann sein, dass nur der Boden ein bisschen geknackt hat oder irgendwie das Holz gearbeitet hat und du deutest es gleich als irgendwie eine Bewegung im Raum oder so. Das kann natürlich auch sein. Ich habe in meinem Bett gelegen, weiß nicht, wie alt ich war, 9, 10, irgend sowas, lag im Bett, hab He-Man-Kassetten gehört, das weiß ich noch, auf dem Discman oder Walkman, He-Man-Kassetten gehört. Als die aus war, habe ich den weggelegt, den Walkman, und konnte nicht einschlafen. Und aus meinem Zimmerfenster schien so Licht auf den Kleiderschrank, der schräg gegenüber von mir an der Wand stand. Und es war sehr, sehr ruhig im Raum. Ich war nicht wirklich müde. Und ich habe plötzlich aus dieser Ecke, wo der Schrank steht, ein Atmen gehört. Also wirklich, wenn es ganz, ganz tief ist, wie wenn jemand tief und fest schläft. Also ein friedliches, tiefes Atmen. Ich denke, Alter, was ist das, ne? Verdammt. Und natürlich, wie du auch gesagt hast, habe ich noch genauer hingehört und Sinne schärfen sich, hatte Angst bekommen, konnte auch nicht aufstehen. Vielleicht hätte ich gleich aufstehen sollen, ins Schlafzimmer von Eltern laufen sollen, aber ich habe mich nicht getraut. Und dann habe ich das immer deutlicher gehört, dieses Atmen. Ganz deutliches Atmen war das, ja. Und hab's dann nächsten Tag bin ich dann rausgerannt schnell aus dem Zimmer. Hab's aber noch nicht meinen Eltern erzählt. Hab's meinem Schulkollegen erzählt, der hat mich ausgelacht. Mein damaligen besten Freund, Nachbarn und Schulkollegen. Der hat mich ausgelacht erst. Und ein paar Tage später habe ich es meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter, die hätte ja auch sagen können, hey, das war nix, das war die Heizung oder was weiß ich. Na, die sagt zu mir, ja, in dem Zimmer ist deine Uroma gestorben, aber es war eine ganz gute Frau, die hat da irgendwo in der Ecke in dem Bett gelegen, ist da gestorben. Ich so, oh, scheiße. Also, und erstaunlich ist, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich mich an diese Nacht sehr gut erinnern kann, als es passiert ist, als ich das erste Mal wahrgenommen habe, aber an keine weitere Nacht danach in diesem Zimmer, bis ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch nicht. Also ich kann mich an keine Nacht nach dieser Nacht erinnern, in diesem Zimmer. Das fängt erst wieder an, so ab 13 Jahre oder so. Dann weiß ich wieder, was ich in diesem Zimmer so, was da so abgelaufen ist in der Nacht und auch nachmittags, abends. Da irgendwie einen kleinen Sandsack aufgehängt, das weiß ich noch. Meine hier Bruce Lee Poster, Jean-Claude Van Damme Poster, was man damals so hatte. Sylvester Stallone zu der Zeit, Arnold Schwarzenegger. Was so meine Zeit, wo ich so diese Actionfilme geguckt habe von all diesen Leuten. Und da geht die Erinnerung wieder los. Aber nach dieser Nacht, für eine ganze Zeit, hat meine Erinnerung ausgesetzt. Das finde ich bemerkenswert. Finde ich ganz, ganz komisch. Also entweder ich denke, dass meine Psyche da irgendwie um mich, vielleicht habe ich danach noch mehr erlebt in diesem Zimmer. So Ähnliches, sag ich mal. Vielleicht auch noch krasser. Mein Gehirn hat gesagt, jetzt machen wir hier mal dicht. Nicht, dass du irgendwie durchdrehst oder so. Das kindliche Gehirn wurde vielleicht geschützt dadurch, hat sich selbst geschützt oder so. Ja, also an und für sich war es nicht so extrem spektakulär, aber es schon, war schon spooky, muss ich sagen. War schon unangenehm damals. Meine Mutter hat auch an derartige Dinge geglaubt. Also die hat auch mal erzählt, dass sie am Bett, am Fußende ihres Bettes mal irgendwie eine verstorbene Uroma oder Uroma gesehen hat. Also solche Geschichten kenne ich dann auch von meiner Mutter. Ja.
Das ist schon erstaunlich, sowas, weil, wie du das sagst, mit diesen Erinnerungen glaube ich aber, dass es auch, ich würde es mal so nennen, ja, das ist geistige Defragmentierung. Geistige Defragmentierung ist das. Das bedeutet im Umkehrschluss, an manche Sachen erinnerst du dich einfach nicht mehr, weil es nicht relevant ist für dein späteres Leben. Und ich glaube, dass das manchmal so ist, zum Beispiel auch zu dieser Szene in diesem Bett, in diesem Zimmer, diese Wohnung generell. Da gibt es nur 5, 6 Erinnerungen, die ich an diese Wohnung habe, obwohl wir da ein paar Jahre auch gelebt haben und ich da auch meine Grundschulzeit mitgemacht habe. Also eine sehr, sehr prägende Zeit. Ich erinnere mich daran, dass wir beispielsweise die Toilette auf der Etage hatten, also auf der halben Etage. Das war noch richtig mittelalterlich. Da war die Toilette nicht in der Wohnung, sondern eine halbe Etage versetzt runter.
Ja, das kenne ich auch noch.
Und die Dusche war im Schlafzimmer der Eltern. Einfach so eingebaut. Also es war nicht mal ein Badezimmer. Und das hat man damals vermietet. Ich möchte gerne, weil ich wohne nicht sehr weit weg davon, ich möchte gerne da mal jetzt heutzutage rein, weil ich möchte mal sehen, wie die Leute jetzt da leben. Also ob das immer noch so ist, dass die immer noch keine Toilette da haben in der Wohnung und ob das so ist, dass die immer noch im Schlafzimmer duschen.
Ich denke nicht. Mittlerweile werden die das schon umgebaut haben. Ich würde auch gerne, ich hätte gerne, ich würde auch gerne nochmal in mein Elternhaus gehen. Das ist jetzt schon, ach, das ist schon viele Jahre verkauft, dieses Elternhaus. Viele Jahre. Wir sind da ausgezogen. Das hat meine Eltern, also mein Vater hat es gebaut mit meinem Opa zusammen, glaube ich. Und wir sind da schon lange ausgezogen. Ich glaube, als ich 17 war, bin ich von zu Hause weg und mit vorher schon haben meine Eltern angefangen, ein neues Haus zu bauen. Seitdem waren wir da schon nicht mehr drin. Jetzt bin ich 43 oder ich werde jetzt 43, also so lang sind wir da oder bin ich da schon nicht mehr? Und da würde ich gerne noch mal reingehen. Also das ist halt so auch so ein Reiz für mich. Dass ich würde das auch gerne haben, dieses Haus. Also für mich so als ich habe das sehr dran gehangen an diesem Haus. Ne? Da verbinde ich viele sehr interessante Erinnerungen mit diesem Haus. Ja, aber lass uns noch mal kurz auf die Lost Place-Geschichte zurückkommen, weil ich viele Lost Place-Touren gemacht habe mit meiner ehemaligen Podcast-Kollegin Julia und auch mit ein, zwei anderen Kollegen, mal auf vielen Lost Place-Touren mit denen. Manche waren relativ unspektakulär, andere dagegen waren schon ein bisschen mehr spooky. Wir haben in der Kölner Gegend mal ein altes Haus vorgefunden. Ich glaube, es war in der Kölner Gegend. Kann mich auch täuschen. Das hatte wirklich den Anschein, als wären die Bewohner vor Jahrzehnten einfach aus dem Haus raus und nie wieder zurückgekommen. Also Wohnzimmerschrank voll mit Dingen. Das war so ein alter Eiche-Rustikalschrank, wo du noch so eine Hausbar aufklappen konntest und Schubfächer rausziehen, was weiß ich so, man kennt's. Wer so ungefähr unser Alter hat, der kennt diese alten Eiche-Rustikal Wohnzimmerschränke noch. Der war voll mit Dingen, Brillen waren drin, Uhren, Armbanduhren, Fotos, halt also Dinge, die man halt so ansammelt in einem Menschenleben. Schlafzimmer, Küche, Nebenräume, alles hat ausgesehen, als könnten die Bewohner jeden Moment zur Tür reinkommen und da weiterleben. Also fast. Es war halt alles sehr verstaubt und sehr altbacken. Man hat schon gemerkt, dass natürlich da schon lange keiner mehr ist. Aber es muss schon Jahrzehnte leer stehen und die Leute haben die Dinge einfach dagelassen. Wirft natürlich auch viele Fragen auf. Warum ist es denn so geblieben? Warum hat die Sachen keiner abgeholt? Hatten die keine Verwandtschaft? Traurige Geschichte dann vielleicht, dass jemand stirbt, abgeholt wird aus dem Haus, es keine Verwandten gibt. Und das Haus halt einfach so in dem Zustand einfach so bleibt und die Dinge an niemanden übergehen. So eine alte Uniform hing noch drin. Ich weiß nicht, ob es eine Armeeuniform war oder eine Feuerwehruniform. Das konnte ich jetzt so, ich bin da nicht aus bestimmten Gründen nicht hingekommen zu dieser Uniform. Aus baulichen Gründen, sagen wir es mal so. Was auch ein bisschen gefährlich war, über diese Bretter zu steigen. Ja, also wirklich, als würden die Leute, könnten die Leute jeden Moment wieder zur Tür reinkommen. Das Ganze hat schon seinen Reiz. Wir waren auch in verlassenen Kliniken. Ganz besonders eine fällt mir da ein. Das sah aus wie in diesem Computerspiel Resident Evil. Also wir sind in diese Klinik rein. Das sah aus wie eine normale Klinik. Ich glaube, es war so wie so eine Kurklinik. Kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, was das war. Und auch gar nicht sehr weit weg von uns hier in der Coburger Gegend. Also schon außerhalb von Coburg, aber nicht sehr weit weg von uns. Eine Stunde Fahrt oder so. Auf jeden Fall sind wir da rein. Du kannst also rein in das Gebäude. Du darfst nicht rein, logischerweise, aber das Gebäude steht offen. Du musst da über einen kleinen Zaun hüpfen und dann kannst du rein ins Gebäude. Kameras mitgenommen, alles gibt's auch im Video irgendwo auf meinem Kanal. Ja, du läufst eben unten durch diese unendlichen Zimmer, Flure, Gänge. Und du guckst in diese Zimmer rein und überall stehen noch diese elektronischen Geräte, Röntgengeräte stehen da drin, Ultraschallgeräte, da steht alles Mögliche drin. Denkst dir, wieso lassen die den Scheiß hier stehen? Das ist ja krass, ne? Und dass das doch keiner irgendwie hat mitgehen lassen, diese ganzen Dinge, wundert mich, weil du kannst halt rein, dieses Haus, und offensichtlich wird's auch das ein oder andere Mal besucht, dieses Haus. Waren schon auf jeden Fall Spuren im Garten draußen vor dem Haus. Du hast gesehen, dass da schon Leute drin waren, schon oft. Und wenn du weiter hoch gehst in diesem Haus, dann wird's wirklich spooky. Dann siehst du, dann sind die Wände plötzlich alle vertäfelt, also mit Holz vertäfelt. Und dieses Holz, auf diesem Holz sind Schnitzereien und Malereien. Und ich denke, was ist denn hier los? Wie schaut denn das jetzt auf einmal aus hier, ne? Also da hat einer ganz viel Geld gelassen, um sich das so auszubauen, dieses Haus. Oder vielleicht, ich denke, weil unten die Klinik war recht modern. Ich weiß nicht, ob das oben schon so war oder keine Ahnung. Also ich denke, es hat sich jemand bauen lassen. Also wie in so einem Gruselfilm sah das da oben aus, alles mit diesem schwarzen Holz und irgendwelche Schnitzereien und Szenen, komische Jagdszenen, alles Mögliche da reingeschnitzt und reingemalt, ist wirklich krass. Und auch dort oben, da ist ein Büroraum, vermutlich vom Chefarzt, alles noch voll mit Büchern, die Wände voll mit Bücherregalen, also hunderte von Büchern da noch drin, und der Schreibtisch ein wahnsinnig protziger und echt krasser Schreibtisch aus echten schwerem Holz, und auf dem Schreibtisch auch lauter Dinge, Fotos, Notizen, handschriftliche Notizen über Patienten, und dann lagen Zähne da, Gebisse, Brillen, also es ist wirklich absolut gruselig gewesen dort. Ja, ein paar Fotos gemacht, wieder raus. Es hat seinen Reiz, das Ganze, ja, und ich zum Beispiel habe Freunde, ein paar Freunde von mir, die waren in dem Haus von Armin Maivis, sagt ihr mit Sicherheit was, Kannibale von Rottenburg. Fast jeder wird die Geschichte von Maivis und seinem Opfer kennen, Bernd Jürgen Brandes hieß der, glaube ich. Opfer, kann man es Opfer nennen, weiß nicht, der wollte sich ja töten lassen. Aber er ist ums Leben gekommen in diesem Haus. In dem Haus haben sich ja einige ziemlich heftige Szenen abgespielt, und ich kann mir schon vorstellen, warum es Menschen reizt, dorthin zu fahren und das Haus zu betreten, ne? Mittlerweile ist es, glaube ich, abgebrannt, wenn ich mich nicht täusche. Und manche Menschen glauben ja fest daran, wie gesagt, dass es an dem Ort, dass etwas an dem Ort zurückbleibt, an dem jemand stirbt. Und im Fall von Maivis, also da wäre ich auch gerne mal rein, das Haus. Hätte mal so die Atmosphäre aufgesaugt, hätte mal geguckt, wie ich mich fühle, ob da irgendwas zu spüren ist, was mich da irgendwie fasziniert. Weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich fände das schon cool.
Ja, mit Kannibalismus in Deutschland, also vor allem oder einzig und allein wegen Armin Maivis, ist es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, ne? Weil die Frage ist ja wirklich, wer ist hier Opfer und wer ist hier Täter? Und da bewegen wir uns in einem Bereich, wo, glaube ich, das allgemeingültige Gesetz wahrscheinlich nicht mehr gilt, sondern wo das eine individuelle Entscheidung, glaube ich, ist, der Ansicht, wer hier Opfer und wer Täter ist. Das ist, glaube ich, schon so, wenn man davon ausgeht, dass beide geistig gesund sind, also nicht geistig so abnormal, dass die geisteskrank sind. Natürlich ist die Tatsache, dass er getötet worden ist und dass da der zerstückelt worden ist und das alles, natürlich ist es komplett krank, aber ich rede von beispielsweise einer geistigen Beeinträchtigung, Dinge falsch zu entscheiden beispielsweise oder komplett falsch einzuschätzen. Und vor allem bei dem Fall Maivis ist es ja so, dass nach Zeugenaussagen das Opfer sehr, sehr eloquent war. Also Herr Brandes, dass das auch jemand war, der auch mitten im Leben stand. Ich glaube, auch Software entwickelt hat, also IT-Entwickler war. Und der diesen Wunsch ja auch schon immer hatte, in der Form dann halt auch so verspeist zu werden. Und auf der anderen Seite hattest du dann jemanden, der auch sehr, sehr eloquent und sehr, sehr schlau wirkt. Ich weiß nicht, ob du das große Interview mit Armin Maivis und dem Kriminologen gesehen hast. Habe ich jetzt auch schon mehrfach geschaut. Also ein wahnsinnig schlauer Mensch. Allerdings haben beide, also Brandes sowie auch Maivis, natürlich mit ihrer Vorstellung, was sie ultimativ erreichen möchten, um zu diesem Höhepunkt des Lebens zu kommen, ne? Es ist ja kein sexueller Höhepunkt dann ja in dem Fall, ausnahmsweise ja mal. Vielleicht nicht in erster Linie, aber ist natürlich ein Faktor, der reinspielt, aber es geht ja um den Höhepunkt des Lebens, ne, das Ultimative fürs Leben dann auch zu erreichen. Hatten beide eine verschiedene Ansicht, aber beide hatten das gleiche Ziel. Und ich glaube, dass man dann schon die Überlegung anstoßen müsste, zu sagen, ist das gerechtfertigt, dass dieserjenige dann halt auch so hart bestraft wird. Natürlich möchte ich nicht, dass so jemand frei auf die Straße gelassen wird, weil die Möglichkeit besteht, dass sowas vielleicht wieder passiert. Deswegen ist es immer sehr, sehr stark einzelfallabhängig. Aber ich glaube, allein auch aus Gewissensgründen, wenn, ich meine, in anderen Ländern ist das so, zum Beispiel zum Thema der Sterbehilfe. Es gibt andere europäische Länder, wo du sagen kannst, wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann möchte ich das selber entscheiden, wann hier irgendwann Schluss ist. Und letzten Endes ist das, was er ja auch gut, natürlich wurde es in Form von Mord und Kannibalismus auf die schlimmste Art und Weise natürlich umgesetzt, aber im Grunde genommen ist es ja auch ein Hilfruf, sage ich mal, zu dem geworden, dass derjenige sterben wollte. In Verbindung natürlich mit dem ultimativen Lebenshöhepunkt. Und das ist etwas, was man in diesem Fall halt immer betrachten müsste, meiner Meinung nach. Was ich schade finde, eben aufgrund dessen, weil man das vielleicht so ja zweischneidig immer betrachten sollte, finde ich es schade für Mavis selber, wenn er irgendwann rauskommen sollte. Ich wünsche mir das nicht, aber wenn das der Fall sein sollte, finde ich es schade, dass sein Haushalt komplett kaputt ist. Weil ich glaube, dass dieses Property in diesem Fall ja nichts mit der Person zu tun hat. Und das finde ich, dann geht das da wieder zu weit. Also wenn das Bewusstsein zerstört wird und sowas, das sind wieder so Sachen, die sind mir dann wieder zu extrem. Weil ich glaube, dass er ja seine gerechte Strafe erhalten hat und dass es sowieso von der Polizei abgesperrt ist. Und da finde ich, das sind so Sachen so, klar, natürlich interessiert mich das. Ich will natürlich auch sehen, wie das da drin ausgesehen hat, der Käfig und alles Mögliche. Und da sind ja auch Videos und Bilder auch aufgetaucht aus den letzten Jahren, ne, wann Leute da nochmal drin gewesen sind, wie sich das dann entwickelt hat, auch von dem Verfall her. Klar möchte ich das sehen, aber es ist nicht das Richtige. Genauso finde ich das auch, sage ich mal, für die Psyche nicht richtig, wenn man schon sagt, Lost Place, alles klar, schön und gut. Aber dann würde ich doch nicht in eine Klinik gehen. Weil das ist ja schon klar, dann erwartet einen ja schon irgendwas Komisches dann vielleicht. Klar, der eine feiert das, ne, der sucht den Thrill dann, das ist dann wieder dein Lebenshöhepunkt, den du dir da vielleicht aussuchst, den du da auf jeden Fall möchtest. Aber für mich wäre das zum Beispiel absolut nichts. Das wäre so das Letzte, wo ich rein möchte, weil, nicht weil ich denke, dann kommen dann irgendwelche Zombies oder so aus den letzten Jahrzehnten und die ficken mich dann oder vergewaltigen mich und dann passiert was ganz Schlimmes. Das nicht. Die größte Angst habe ich eigentlich vor diesem Erschreckfaktor. Was ist, wenn jemand anderes gerade auch in dem Gebäude unterwegs ist, der bewegt sich und macht gerade genau das Gleiche, will erforschen und man erschreckt sich so, wenn man den auf einmal dann entdeckt, dieser Moment einfach, so weißt du, Ecke an Ecke und dann so, das möchte ich einfach vermeiden.
Zum Thema Mavis kurz. Mavis ist ein interessanter Fall, eine interessante Persönlichkeit. Ich kenne dieses große Interview. Da wirkt er auch sehr sympathisch, sehr eloquent, wie du sagst, und sehr intelligent. Und er ist auch sehr intelligent. Es gibt viele Leute, auch Psychologen, die sagen, dieser Mann hätte niemals getötet, wenn der Typ sich nicht gewünscht hätte zu sterben, wenn er keinen gefunden hätte, der sich gewünscht hat zu sterben. Der hätte von sich aus vermutlich niemanden irgendwie aufgelauert und umgebracht.
Genau. Ist ja kein Jeffrey Dahmer. Das ist genau. Ja der Unterschied dazu. Natürlich, und das muss man natürlich auch immer sagen, das wäre vielleicht nur, und oder das ist ja auch klar. Also das fällt mir auch gerade ein, vielleicht habe ich das jetzt zu lapidar gesagt, dass man den vielleicht nicht so hart bestrafen sollte, weil klar ist, die ganze Sache ist ja rausgekommen, weil er ja nach dieser Tat nochmal ins Internet gegangen ist und nochmal die gleiche Aktion vollziehen wollte. Und dann hat sich ja ein User da beschwert, ne, weil er dann irgendwas gesehen hat, Fotos oder sowas auch immer, und dann hat er ihn ja angezeigt und dann ist die Polizei ja erst auf ihn aufmerksam geworden, weil er ja nochmal ein neues Opfer suchen wollte. Ich revidiere meine Aussage, dieser Mensch darf niemals freikommen. Es fällt mir gerade wieder so ein, ich habe das total vergessen. Deswegen ist das ja auch aufgeflogen, sonst wäre das ja auch nie an das Tageslicht gekommen, weil beide Personen ja so weit voneinander entfernt waren und die haben ja so darauf geachtet, ne, dass das nicht nachverfolgbar ist, dann wäre das nie rausgekommen. Aber der hat ja trotzdem den Nächsten gesucht.
Es ist natürlich schwer zu eruieren jetzt, warum er den Nächsten gesucht hat. Hat er Geschmack dran gefunden, im wahrsten Sinne des Wortes? Oder, ja, ist makaber jetzt, sorry Leute, aber hat er Geschmack dran gefunden an der ganzen Sache? Oder liegt es daran, dass es ja nicht so abgelaufen ist, wie er es sich vorgestellt hat? Er hat sich das ja ganz anders vorgestellt. Es war für ihn ja eine romantische Vorstellung, wie das Ganze ablaufen soll, dass er den dann in sich aufnimmt und er für immer bei ihm ist. Aber dann war das ja mit ziemlich viel Leid und Schmerzen und was weiß ich und verbunden. Also der hat ja dann ziemlich gelitten, der arme Teufel dann. Und ja, alles lief nicht wirklich so, wie es sich vorgestellt hat. In seiner Fantasie war das ein romantischer Vorgang, der ganz anders eben, wie gesagt, abgelaufen ist. Und deswegen kann es möglich sein, dass er deswegen versucht hat, das Ganze nochmal nach seinen Vorstellungen durchzuziehen. Kann
ja,
natürlich.
Aber dann ist es nicht richtig. Also
natürlich ist es beides, es ist so oder so nicht richtig. Es ist, wie gesagt, es ist schwierig, das zu eruieren, warum er das jetzt gemacht hat. Er kann dir natürlich selbst auch erzählen, was er möchte, und du musst es ihm glauben oder du glaubst es ihm eben nicht. Ich hatte übrigens ein Interview mit der Frau Petra Klages, eine Kriminologin, die auch mit Maives selbst sich unterhalten hat im Gefängnis, und die mir auch sehr spannende Dinge erzählt über den Maives. Sie auch der Meinung ist, ein intelligenter Mann ist, und ich habe sie auch gefragt, ob sie denkt, dass er das nochmal tun würde, wenn er rauskommt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sie gesagt, nein, sie denkt nicht, dass es nochmal machen würde. Aber du kannst natürlich niemanden hinter den Kopf gucken, das ist ganz klar.
Also das ist das klassische Beispiel, was ich immer sage, ne? Also der Nachbar, der unter mir wohnt, ich weiß nicht, was er den ganzen Tag mit seiner Familie macht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht mal vielleicht, was meine Freundin den ganzen Tag macht, wenn sie unterwegs ist. Ja, also das sind so Sachen, so du kannst den Leuten halt wirklich nur vor den Kopf gucken. Und ich glaube, rechtlich ist es dann schon so, dass man im Sinne der Prävention, dass eben solche Sachen vielleicht nicht mehr passieren. Ja, das muss ja immer der Sinn einer Strafe ja auch sein, dass man dann sagt, gut, er ist der Erste, der so radikal kannibal aufgefallen ist in Deutschland mit so einem Scheiß, so der muss weggesperrt werden für immer, weil das auch ein Brandmarker sozusagen auch sein soll für alle Leute, die ähnliche Gedanken haben.
Ja, ist und es wirklich geht so, dass er ewig weggesperrt werden muss? Sorry, ich unterbreche.
Also ich glaube, so, dass er immer wieder Anträge gestellt hat, die immer wieder abgelehnt worden sind, und dass der nicht rauskommt.
Ich denke auch nicht, dass er rauskommt, aber meine Frage zielt eher darauf ab, ob du jetzt wirklich denkst, bist du wirklich der Meinung, dass er für immer weggesperrt werden muss, ja? Also es ist natürlich eine echt miese Sache, die er da abgezogen hat. Aber also ich weiß, Leute, es ist ein wirklich dummes und blödes Aber. Aber er hat es ja, es war ja in beiderseitigem Einverständnis. Also der eine hat gesagt, okay, du kannst mich umlegen, bitte leg mich um. Und der andere hat gesagt, okay, ich mach's. Ja. Also das war, beide Parteien wollten das. Natürlich, Mord ist Mord, also ich, oder Tötung auf Verlangen, wie sie es dann genannt haben oder so. Es war natürlich, hat jemand umgelegt. Völlig klar, hat Menschen das Leben genommen. Dieser Mensch wollte das aber. Und er wollte es offensichtlich auch bis zum Schluss. Es gab ja dann natürlich auch, die sind ja, glaube ich, nie irgendwie an die Öffentlichkeit geraten. Da wurde noch nichts geleakt bis jetzt. Glücklicherweise kann man vielleicht sogar sagen, es wurde ja alles auch festgehalten auf einer Kamera, der ganze Vorgang, glaube ich. Also es wurde ja alles gefilmt.
Ich habe Screenshots gesehen. Es gab im Internet, gab es 2, 3 Bilder, erkläre ich die im Off. Das zeichnen wir jetzt nicht auf, was darauf zu sehen ist. Aber es gab Bilder von, also Screenshots sozusagen von der Kamera, ja.
Aha, interessant. Und natürlich waren da, oder mit Sicherheit waren da auch die Konversationen dann aufgezeichnet, die dann bestimmt auch bestätigten, dass der Brandes das auch wollte. Bis zum Schluss, denke ich mal. Es ist natürlich schwierig, wie bewertet man so einen Menschen, der das getan hat, auf eine Tötung auf Verlangen, der das getan hat, wie bewertet man das? Sperrt man ihn wirklich für sein Leben lang ein? Und mit teilweise sogar guten Prognosen, die er bekommen hat, dass das nicht wieder passieren wird. Und er auch selbst sagt, es lief nicht so nach seinen, es hat, glaube ich, im Interview gesagt, in diesem Interview war das, glaube ich, in dem großen Interview, dass er gesagt hat, es lief nicht so nach seinen Vorstellungen ab. Ich kann mir das, ich höre den reden und irgendwie komme ich nicht drum rum, den sympathisch zu finden auf irgendeine Art und Weise, auch wenn ich weiß, was er gemacht hat. Es ist halt jetzt auch niemand gewesen, der, wie wir es vorhin schon gesagt haben, irgendwo im Straßengraben gelegen hat, mit einem Messer zwischen den Zähnen und irgendwie einer schwarzen Maske auf und jemand aufgelauert hat und von hinten angesprungen hat und die Kehle durchgeschnitten hat, auf brutalste Art und Weise. Ne? Es ist jemand, der, es ist ein ganz besonderer Fall. Ne?
Aber
ich schwer,
glaube,
ihm zu wünschen, dass er nie wieder rauskommt.
Ja, aber ich glaube, und das ist das Gute, warum ich mich eher dann dafür einsetzen würde, dass der halt nicht freikommt. Natürlich hat er im Internet nach demjenigen gesucht, den er halt verspeisen wollte, um das zu erreichen. Das hat jetzt nicht geklappt. Okay, dann hat er ja den Nächsten suchen wollen. Dann ist er ja aufgeflogen und leider in den Knast gekommen. So, ich glaube, da wo es problematisch, das ist, glaube ich, an sich, so wie du das ja auch sagst, ne, beide sind damit einverstanden. Also who cares? Wer soll denn einen daran hindern dann? Ne? Oder warum sollte man dann bestraft werden, wenn beide das möchten? Bin ich voll und ganz bei dir. Ich glaube, da, wo es aber problematisch wird, ist dann eher auf der Seite von Maivis als Täter, nicht von den ganzen Opfern. Wo es problematisch werden würde, ist, was ist, wenn er dann nochmal jetzt jemanden trifft,
Ja.
ne, sich mit dem austauscht und es klappt wieder nicht. Und aus diesem klappt wieder nicht, entwickelt sich dann aber ein Drang. Und dieser Drang könnte eben in so einer Art Jeffrey Dahmer-Drang enden, indem er halt dann sagt so, ja, scheiß drauf, wenn die Leute, die sich freiwillig nicht melden, wenn das schon nichts ist, dann probiere ich mein gut Glück und suche mir jetzt einfach irgendjemanden. Und dass sich diese Möglichkeit vielleicht durchaus entwickeln kann, wenn er schon bei dem ersten Fall nicht zufrieden ist, aber trotzdem nur noch die Eier sozusagen hat und die kranke Forschung davon hat, das nochmal zu probieren. Und was ist, wenn das wieder nicht klappt? Dann glaube ich, dann könnte schon die Möglichkeit bestehen, dass ein Schalter im Gehirn umgelegt wird, wo man sagt, so, jetzt nicht mehr exklusiv die sich melden, sondern ich gehe jetzt raus und probiere das. Und das ist eine Gefahr, die ich darin sehe.
Es besteht natürlich das Risiko, dass er es tut. Und deswegen ist
Also
es
ich glaube auch jetzt nicht mehr im Nachgang. Im Nachgang glaube ich das nicht, aber jetzt zu dem Zeitpunkt damals,
auch
ne,
jetzt
bei der.
vielleicht. Auch jetzt vielleicht. Man weiß es ja. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, ne? Man muss vielleicht muss man damit rechnen, dass er es trotzdem nochmal tut und sagt jetzt vielleicht, jetzt bin ich so und so alt. Ist mir auch scheißegal, wenn sie mich wieder einsperren.
Das Schlimme sind ja dann
Schwierig.
diese vermeintlichen Opfer, weil du musst ja jetzt auch mal diese Zeit heute aktuell in Betracht ziehen. Wann ist das damals passiert? Anfang der 2000er. So, wir haben jetzt 2023. Stell dir mal vor, der kommt jetzt 2023, 2024 einfach raus. Das ist ein sehr, sehr bekannter Mensch in Deutschland. Viele Jugendliche kennen den, weil diese Story sehr, sehr bekannt und markant ist, leider in Deutschland. Wir haben nicht viele Geschichten aus den letzten 20, 30 Jahren. Aber die Geschichten, die wir haben, die in Deutschland passiert sind, das sind meistens sehr, sehr negative. Ja, also Schießereien an Schulen, dann Armin Maivis und das war's eigentlich so größtenteils, so was uns so geschichtlich so in den letzten Jahren begleitet hat. Immer wieder natürlich Dauerthemen, aber das ist etwas so Krasses und ich kann dir garantieren, mit der, ich wollte gerade sagen, mit der Wokeness heute, ne, aber ich kann dir garantieren, wenn der rauskommen würde, dann würde es Leute geben, die sich als sogenannter Bernd Brandes 2.0 identifizieren und sagen, ich möchte das auch, das ist auch meine Überzeugung, ich will das jetzt. Und das würde für den wahrscheinlich so sein, dass er sich dann direkt 10 Menschen bestimmt nach Hause einladen könnte, die das dann durchziehen würden. Und da ist dann der Punkt, wo ich sage, da muss man die Gesellschaft vor schützen, auch wenn diese 10 das angeblich freiwillig wollen. Und da kommen wir ja in das Thema von Identifikation und alles rein heutzutage. Ich glaube, dass nicht alle 10 Leute, die sich dann da freiwillig melden, die dann da enden werden, wo es dann kurz davor ist, so die letzten 5 Minuten, so jetzt wird's echt ernst, ne? Jetzt bist du davor zu sterben, glaube ich, dass sich diese 10 Menschen im Großteil darüber sehr einig sind, dass sie das eigentlich nicht möchten. Und dann kommen die wahrscheinlich da nicht mehr raus aus der Nummer. Und das ist da der Punkt, wo ich dann sage, da muss man die Leute auch schützen, die sich als sowas identifizieren, wenn sie das möchten. Und muss dann eben schon wesentlich früher diesen Riegel davor schieben und deswegen darf er halt nicht rauskommen, weil definitiv, der kommt als VIP, ist er, oder als VIP ist er in den Knast gegangen und als VIP kommt er aus dem Knast auch wieder raus. Und das wird noch viel größere Wellen schlagen und der wird Angebote mit Sicherheit bekommen, mit ziemlicher Sicherheit. Und das muss man vermeiden. Deswegen darf er nicht rauskommen.
Vermutlich
Auch
hast du
zum
recht,
Schutz
ja.
dieser Opfer.
Vermutlich hast du recht. Dann einigen wir uns darauf, dass er drin bleibt. Klar.
Und sollte er irgendwann rauskommen, kommt er mal als Gast in den Podcast.
Kommt auf jeden Fall als Gast in den Podcast. Mit dem würde ich. Ich würde mit dem quatschen hier. Ohne Witz, ich würde das machen. Ich würde mich sehr gerne mit ihm unterhalten. Würde gerne mal so versuchen, jemanden ein bisschen in den Kopf zu gucken, so in die Psyche reinzugucken, ein paar interessante fragen zu stellen. Das würde mir schon Spaß machen. Also, ist schwierig.
Aber das ist ein sehr schwieriges Thema, weil alleine durch diese Einladung, das ist ein generelles Thema, können wir ja auch drüber sprechen. Wenn du so jemanden ja einlädst oder dem ja diese Plattform gibst, ist das ja so, du sprichst im Endeffekt trotzdem, egal wie du es nennen magst, du sprichst mit einem Mörder. Also du sprichst mit jemandem, der gesellschaftlich in unserer Gesellschaft, unseres Ansehens nach, ist ja immer, wird ja immer anders ausgedrückt, je nachdem, wo man lebt. Der hat das Schlimmste getan, was man tun kann in der Gesellschaft. Und du findest den aber trotzdem sympathisch. Und ich kann das auch nachvollziehen. Viele Menschen finden ihn ja sympathisch. Das ist ja nichts, was man dem absprechen kann. Aber man gibt einem sympathischen Mörder die Plattform oder die Möglichkeit, Und das sehe ich halt auch kritisch, weil am Ende muss man ja trotzdem sagen, man muss doch jemanden danach beurteilen, nach dem, was er gemacht hat. Und das, was er gemacht hat, ist so eindeutig und klar, dass man eigentlich sagen müsste, mit so einem Menschen möchte man eigentlich nicht kommunizieren. Das Schwierige kommt aber, wenn der Arsch halt sympathisch ist. Ne? Oder wenn das halt alles so, ja, die waren damit einverstanden,
Du musst ja
aber
finanzieren,
am
ja.
Ende, ja, aber am Ende ist es trotzdem so, ich weiß, ich denke ich da vielleicht mal wieder zu Deutsch, Stock im Arsch, ne, zum Thema der letzten Woche. Ich glaube, am Ende des Tages ist es trotzdem die Tat, die darüber entscheiden sollte, ob man mit jemandem wirklich zu tun haben möchte oder nicht.
Ich würde bei mir auch wieder ein großes Aber. Klar, hat jemanden getötet. Er ist ein Mörder in dem Sinne.
Würdest du mit einem Kannibalen sprechen, der 10 Menschen getötet und gefressen hat?
Nicht, wenn er sie gefressen hätte, einfach des Tötens wegen, weil ihm das Töten vielleicht auch Freude bereitet oder das Jagen, vielleicht noch schlimmer, das Jagen und das Auflauern der Menschen und das Töten und das Essen für ihn vielleicht nur so ein Bonus ist, dass er jetzt Spaß am Töten hat, dann würde ich nicht mit ihm sprechen. Ich würde auch nicht mit jemandem sprechen, der die Schwächsten der Schwächen, der Gesellschaft tötet und verspeist oder nur tötet, egal, und in irgendeiner Art und Weise irgendwie, Leid zufügt.
Aber das hat er ja gemacht.
Ich würde mit
Also,
keinem, nein, ich würde mit
ja doch,
keinem.
das hat er gemacht, selbst wenn das vermeintliche Opfer sagt, ja, ich will das und ich bin damit einverstanden, weil dann kommt ja der Punkt eigentlich, wo du dann überlegen musst, dieser Mensch, der sich ja da aufopfert, ist der wirklich gesund?
Ist er nicht
Ist das,
gewesen, aber Maivis auch nicht. Das
ja,
ist
und
eins
deswegen
zu
sage ich ja,
eins.
muss man das ja verurteilen.
Ja, das ist Gleichstand. Weißt du? Die haben beide irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun gehabt.
Ja, aber indem du
Beide.
sagst, die haben beide nicht mehr alle Latten am Zaun, relativierst du damit die Taten Maives und setzt die auf eine Stufe mit der Erkenntnis, dass man sagt, ja, aber hier, der Herr Brandes wollte das ja.
Na, relativieren möchte ich es natürlich nicht, ne? Aber wie ich sage ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, das Ganze zu bewerten. Wie bewertest du das? Wie bewertest du Maivis? Er ist ein Mörder. Punkt. Ganz klar. Aber ich würde trotzdem, wenn wir jetzt darüber sprechen, würde ich ihn in die Show einladen. Ja, weil er nicht irgendwie, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie auf dem Baum sitzt oder im Graben liegt, mit dem Messer zwischen den Zähnen und da aus Mordlust vom Baum springt oder aus dem Graben hüpft und jemanden das Messer ins Kreuz rammt. Und dann sich irgendwie im Blut badet und sich daran ergötzt, wie qualvoll da jemand stirbt oder so. Sondern es war der Fall eben so, wie er war. Und der war ein bisschen anders, sag ich mal. Nicht so hinterhältig. Es war abgesprochen. Wer da jetzt das größere Rad weg hatte, sei jetzt mal dahingestellt. Der Fall, wie gesagt, ist aber nun mal so, dass es da eine Absprache gab und dass beide wussten, was auf sie zukommt. Und deswegen würde ich mich auf ein Gespräch, auf ein Interview mit dem Mann einlassen, auf jeden Fall. Wäre ein hinterhältiger Mörder, der da aus, wie gesagt, aus getrieben von Mordlust da 20 Menschen auf dem Gewissen hat. Nur weil es ihm Spaß macht, würde ich auf keinen Fall mit dem reden, dem würde ich keine Plattform bieten. Aber der Fall Maivis, der Typ ist einfach interessant. Es ist einfach interessant, da mal der Sache auf den Grund zu gehen. Klar, wurde jetzt natürlich schon oft getan. Es wurde schon, gibt Interviews mit ihm und er hat seine Story schon zigmal erzählt, natürlich, ne? Verschiedenen Journalisten. Da gibt's nichts mehr zu fragen, was du jetzt. Du kitzelst ja jetzt nichts Neues mehr aus dem raus. Von daher hat sich's wahrscheinlich eher übrig, so jemanden einzuladen. Aber angenommen, jemand würde fragen, wollt ihr die Ersten sein? Ich würde sofort ja sagen. Definitiv.
Es ist natürlich diese Faszination, ne, an dieser Person, weil man denkt ja immer so, auch wenn man an Stars oder so denkt, ne, ja, wie ist so deren Leben? Also wie ist das in deren Haut, in deren Rolle sozusagen auch zu stecken? Und das ist sehr, sehr schwierig. Und klar ist das dann sehr interessant, wenn du dann die Möglichkeit hast, mit jemandem auch so zu sprechen, vielleicht irgendwie nachzuvollziehen, warum das so ist, ne, warum jemand sich so verhält oder warum jemand solche Gedanken hat. In der Zeit, in der wir allerdings heute unterwegs sind, und dann kommt natürlich dieser Bezug auf die ja aktuelle Generation ja auch sozusagen. Heute wird es ja auch so dargestellt, dass es eigentlich ja egal ist, was für ein Hobby du hast, ne? Du kannst eigentlich machen, was du willst. Du bist halt voll frei in dem, was du machen möchtest, ne? Und sehr häufig wird aber nicht dieser Bezug erwähnt, aber solange du dich an die Regeln und Gesetze hältst, das wird ja immer ausgeklammert, sehr, sehr großzügig ausgeklammert von den Leuten, die ja sehr, sehr viel einfordern. Ja, von dem, was man halt machen könnte, wie man sich entfalten könnte und wie man sich zu verhalten oder wie man halt sein möchte einfach. Und das beißt sich aber sehr stark mit solchen extremen Charakteren, die dann trotzdem da existieren, weil das ist ja trotzdem so natürlich, das ist seine Entfaltung, ne? Das ist sein Wunsch. Und wir kommen ja dann auch wieder in so einen Bereich von der Psyche, wo man sagt, so ist das wirklich krank im Sinne von einer klassifizierbaren Krankheit? Wenn jemand sagt, so Kannibalismus, ja, ist das wirklich eine klassifizierbare Krankheit oder müsste man das auch hinterfragen? Weil es gibt auch bestimmte Dinge wie beispielsweise die Homosexualität, die sehr, sehr viele Jahre als Krankheit gegolten hat und sich natürlich im Laufe der Wissenschaft herausgestellt hat, glücklicherweise, aber es wurde einfach mal wieder erstmal so behauptet, ne? Hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, Wissenschaft ist nichts anderes als Grenzwissenschaft und wenn nicht manchmal sogar vielleicht schlechter. Aber da wurde dann irgendwann die Aussage revidiert und wurde gesagt, so pass auf, Homosexualität ist keine Krankheit, sondern das ist einfach keine Krankheit. Punkt. Aus. So. Und jetzt reden wir über jemanden, der sagt, er wünscht sich einfach, einen kleinen Bruder in sich zu haben und das, was er halt dafür benötigt, ist halt Menschenfleisch. Er sagt ja auch selber, das Töten an sich, das wollte er auch gar nicht. Er wollte ja einfach nur an das Fleisch ran. Aber natürlich, um an das Fleisch ranzukommen, muss derjenige halt sterben. Das ist ja die Voraussetzung. Ist ja kein Leguan, wo das Fleisch dann automatisch nachwächst, wenn mal ein bisschen was weggeschnitten worden ist. Und jetzt kommt die Frage, ist das ein kranker Gedanke oder ist das kein kranker Gedanke? Und wo ziehst du denn die Linie, was Krankheit ist und was keine Krankheit ist?
Das ist schon ein kranker Gedanke, finde ich.
Ja, natürlich, da brauchst du gar nicht drüber reden, aber ich kann auch durchaus verstehen, dass man ja sagen kann, das ist ja die Argumentation von dem, deswegen findet man den vielleicht manchmal auch sympathisch zu sagen, der hat sich das gewünscht, der hat ein Opfer gefunden, dass das auch wollte, dass es eingewilligt hat. Warum ist das denn krank, wenn beide der Ansicht sind, ja, okay, das ist doch schön. Es sind ja normale Menschen gewesen, ja, allem Anschein nach. Ist das dann ein kranker Gedanke, ja oder nein? Und wo ziehst du die Linie? Und da musst du ja irgendwann, du musst ja alles dann praktisch hinterfragen und dann aber auch so diktatorisch manchmal denken und sagen, pass auf, das ist eine Krankheit und das ist keine Krankheit. Aber Kannibalismus an sich ist ja primär erstmal entstanden. Warum? Weil Menschen ja, wir denken das Thema jetzt mal ein bisschen größer, weil Menschen ja essen wollten, ja? Kannibalismus ist ja auch eine Sache gewesen, eine Folge gewesen, weil manche Leute halt weniger zu essen hatten, ja? Auf dem Schiff, dann irgendwo unterwegs auf dem Meer, auf einmal kein Essen mehr. Wir kennen die ganzen Geschichten, wo die Leute sich dann, die Piraten sich dann gegenseitig aufgegessen haben. Und an Land war das ja genauso. Ja, nur weil Menschen irgendwann dann gesagt haben, oh, lass uns mal keine Menschen jagen, sondern Tiere. Das ist ein guter geistiger Gedanke, den wir hatten. Gut, die Tierschützer würden heutzutage sagen, besser wäre es gewesen, wenn wir uns selber gegessen hätten. Aber das ist ja schon sehr fortschrittlich und sehr weit eigentlich zu sagen, so hier, wir essen uns nicht selber. Aber es gibt immer noch bestimmte Völker und Gruppen und Gruppierungen, die das Thema Kannibalismus halt ganz anders auffassen, weil da andere Regeln und Gesetze und auch eine andere Ansicht dazu herrscht. Und jetzt haben wir einen, so dieser berühmte Typ, ne, im Dorf, einer von 100, der von außen kommt, der sagt so, ja, natürlich ist Kannibalismus irgendwo krank, aber ist es wirklich krank? Oder ist es wirklich einfach nur ein Gedanke und oder ein Wunsch, den man hat? Natürlich ist das krank, aber ich denke, dass man schon berechtigt darüber diskutieren müsste, über jede Art von Krankheit oder Krankheitsformulierung, wenn so ein Fall dann beispielsweise da ist, dass man sehr, sehr stark darüber nachdenken und auch sehr stark forschen muss. Ist das wirklich eine Krankheit oder was Geistiges, wenn man sagt so, boah, ich will jetzt auf jeden Fall jemanden essen oder ist es das nicht? Und die zweite, und das ist die viel wichtigere Frage, wo ziehst du die rote Linie? Was ist Krankheit und was ist keine Krankheit?
Wir sind jetzt so dermaßen weit vom eigentlichen Thema abgedriftet, dass es schon unglaublich,
Italien, ne? Italien,
auch
ja.
für unsere Verhältnisse echt brutal ist. Und ich denke, es wird schwierig, da wieder hin zurückzukehren. Deswegen machen wir vielleicht an dieser Stelle Schluss und nehmen uns das Thema Kannibalismus vielleicht für eins der nächsten Male vor. Da gibt es nämlich sehr viel Spannendes und Interessantes dazu zu erzählen. Kannibalismus generell, wo es herkommt, ne?
Ich
Warum?
glaube, ich war jetzt voll Kannibalismus-Vogue, weil ich habe mich dafür eingesetzt, dass Kannibalismus keine Krankheit ist. Liebe Zuhörerinnen und
Make
Zuhörer, so
Kannibalismus
soll
great again.
Marker, Marker. nee, das ist es ja wirklich nicht. Nur, das sind die Gedanken, die man heutzutage manchmal entwickelt, wenn du über irgendwas sprichst, was natürlich vollkommen selbstverständlich ist, dass das gar nicht diskutierwürdig ist. Aber die Gesellschaft, die hat einen mittlerweile so geformt, dass du über ganz abstruse Dinge wie das, zumindest ich, dass ich darüber nachdenke, dass na, natürlich, es gibt natürlich auch eine andere Seite, wie eben die Seite von Herrn Maivis, die sagt so, ja, ist vielleicht nicht krank, es ist einfach nur ein Wunsch. So, ohne Pfanne drüber, ne, und dann ist gut, weißt du? Dann sparen wir uns vielleicht dann auch die ganzen Kosten. Oh, das ist aber auch wieder ein Thema für sich, ne? Was das angeht, wie geht man mit jemandem um? Soll man den wirklich lebenslänglich wegsperren? Was bedeutet das kostentechnisch und alles, ne? Gibt es nicht andere Lösungen oder so? Machen wir alles mal in der Zukunft. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Themengebiet. Das heißt, von Italien zum Kannibalismus.
Von Italien zum Kannibalismus. Aber was sehr interessant, wie immer. Leute, vielen Dank fürs Zugucken und fürs Zuhören. Dean, dir wünsche ich schon mal einen schönen Urlaub. Und vielleicht besuchst du ja eine der genannten Geisterstädte. Ich glaube es zwar nicht. Du wirst faul auf deinem Liegestuhl rumhängen, so wie ich dich kenne. Aber macht dir auch nichts, es sei dir gegönnt. Dann, ja, falls es nichts mehr zu sagen gibt, dann sag tschüss.
Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.